Aber wackeln tut er doch. Hallo in die Runde. Farina und Uwe, hallo.
Hallo.
Wir sitzen noch immer bei Uwe im Wohnzimmer und nehmen noch eine weitere Folge auf, weil es so schön ist hier. Haben in der Pause noch einen leckeren Kaffee bekommen und wir haben immer noch nicht über Kaffee gesprochen. Das tun wir vielleicht nochmal separat, würde ich vorschlagen. Und wir sind beim emotionalen Thema gelandet oder bei einem kirchenpolitischen Thema oder bei einem jugendpolitischen Thema oder bei einem wirtschaftlichen Thema. Das wissen wir noch nicht ganz genau, das wollen wir ein bisschen ausloten. Wir sind gelandet beim Blockhaus Ahlhorn. Beim Blockhaus Ahlhorn, das ist ein Tagungshaus der Oldenburgischen Kirche und steht zur Disposition, ob es geschlossen werden soll oder nicht, laut einem Gutachten. Und die Synode der Oldenburgischen Kirche hat jetzt irgendwas entschieden und da wollen wir doch mal mit Uwe drauf blicken, der nämlich aus Sicht der Mitarbeitervertretung und aus ganz vielen anderen Sichten da schon mal drauf geguckt hat und sich auch zu geäußert hat. Das würde uns interessieren. Und dann würden wir mal gucken, was das Blockhaus eigentlich für uns bedeutet und wie wir das so sehen. Würdest du einfach so einen Einstieg wagen, was die Geschichte vom Blockhaus ist und was du damit so verbindest und was deine Meinung zu dem Ganzen ist?
Ich gehe mal davon aus, dass auch nicht alle Hörerinnen und Hörer jetzt sofort wissen, was das Blockhaus Ahlhorn ist. Das Blockhaus Ahlhorn ist eine Ansammlung von Häusern, zum Teil Holzhäusern, zum Teil aber mittlerweile auch richtig feste Häuser, mitten in der Teichwirtschaft in Ahlhorn, darum auch das Blockhaus Ahlhorn, also gemeintlich gehört es zu Großen Kneten und ist ein Gelände, das eine etwas unheilvolle Geschichte hat. Der Ursprung ist nämlich eine Jagd- und Freizeithütte, also eine Art Wochenendhaus des früheren Gauleiters Röver in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, also ein strammer Nationalsozialist. Dieses ursprüngliche kleine Häuschen, ich glaube, die Jungenburg war das erste, das Ursprungshaus, was da, eine kleine Hütte auf so einem kleinen Hügelchen gebaut worden war, steht heute unter Denkmalschutz, wurde dann ergänzt um weitere Räume, damit da auch die Mannschaften so ein bisschen schlafen und feiern konnten und war dann bis in die 40er Jahre hinein ein Schulungs- und Freizeitort für NSDAP und vor allem SA. Und ganz spannend, vor ein paar Tagen oder Wochen, 2, 3 Wochen war nochmal in der Zeitung berichtet worden, dass der Gauleiter, ein Forschungsergebnis, dass der Gauleiter Röver, also der hier im Weser-Ems-Bereich der führende Mann war, der ist unter etwas undurchsichtigen Umständen gestorben. Ich glaube in Berlin oder Hannover, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, er ist vermutlich ermordet worden und hat weil er in Ungnade gefallen war, hat wenige Tage oder einen Tag vor seinem Tod im Blockhaus Ahlhorn noch in seinem Zimmer die ganze Innenausstattung kurz und klein geschlagen. War also auch wohl alkohol- und drogenabhängig und auch sonst alles nicht so schön. Also das war noch so eine interessante Reminiszenz an dem Ort. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Also ein historischer Ort mit einer etwas problematischen, nicht etwas, mit einer problematischen Geschichte. Nach dem Krieg haben die Engländer sich überlegt, dort eine Jugendbildungsstätte einzurichten oder dies einem Träger zu übergeben, der dort für Jugendbildung sorgen könnte, um gewissermaßen den gesellschaftlichen Aufbruch, der damals nötig war, in der damals ja noch nicht Bundesrepublik, das war dann erst ein paar Jahre später, dem einen Ort zu geben, zu sagen, also wo können junge Menschen zu aufrechten Demokraten erzogen werden nach Krieg und Nationalsozialismus, und haben in der evangelischen Kirche einen guten Partner gefunden. Ich glaube 1946 war das schon, ist das Haus der evangelischen Kirche übergeben worden mit der Auflage, dort Jugendbildung zu machen, also ein Ort für Jugendliche zu haben, um sie zu guten, aufrechten Mitgliedern unserer Gesellschaft auch fest im Glauben zu erziehen. Und wenn man nochmal so in den sich Geschichten anhört von Leuten, die so in den ersten Jahren da aktiv gewesen sind, da war natürlich alles noch heilloses Chaos und die Gruppen mussten Kohlen mitbringen und Kartoffeln, wenn sie da übernachten wollten und so. Das war alles sehr primitiv und ist dann aber nach und nach zur etablierten ja, Jugendbildungsstätte auch geworden, hieß dann also auch, und heißt ja heute auch wieder Evangelisches Jugendheim Blockhaus Ahlhorn. Und hat dort über bauliche Erweiterungen ein vielfältiges Dasein gefristet. Da gab es Kooperationen zum Beispiel mit den Forsten, die da ihre Jugendwaldeinsätze mit Schulen bis heute ja auch noch machen. Es gab viel Aktivitäten von Militärseelsorge, auch bis heute, die dort Seminare angeboten haben. Und da merkt man schon, nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene und für Familien, für alle möglichen Zielgruppen. So, so hat das Haus quasi bis heute existiert. Gab mehrere Entwicklungen. In den 90er Jahren hat man mal versucht, es mehr zu einem Erwachsenenhaus umzustylen, weil Erwachsene mehr Einnahmen bringen als Jugendliche und es einen kleinen Einbruch auch im Bereich der Jugendarbeit gab. Aber in diesem Jahrtausend hat man dann vor rund 10 Jahren überlegt, dem ganzen Haus doch wieder ein stärkeres Jugendprofil zu geben und die ganze Einrichtung, viele Neubauten, die da jetzt entstanden sind oder Umbauten, mehr an den Interessen und Bedürfnissen von Jugendlichen und Jugendarbeit auszurichten.
Genau, dazu müsste man eben sagen, also man muss keine Kohlen mehr mitbringen und keine Kartoffeln. Es gibt übrigens auch keine 10-Bettzimmer mehr und Edge-Empfang habe ich auch noch nicht gefunden. Das stand ja letztens so schön in der Zeitung, dass es nur noch 10-Bettzimmer und Edge-Empfang gibt und dass es nicht mehr zeitgemäß ist.
Das Blockhaus kommt ja tatsächlich daher, ne? Also aber der Standard hat sich natürlich enorm gewandelt, eben gerade durch die Neubauten und Umbauten, die da in den letzten Jahren entstanden sind. Ich kann mich selber noch erinnern, und es ist jetzt so ein bisschen, Opa erzählt vom Krieg, also meine eigene Konfirmandenfreizeit als Konfirmand im Januar 1974.
Genau wissen wir es noch.
Ja, bei wirklich Frosttemperaturen, es war sowas von arschkalt, der Restsee, der da überhaupt draußen noch war, war gefroren vor der Tür der Jungenburg. Wir waren in der Jungenburg untergebracht, die Heizung war damals schon so schlecht wie heute. Wir hatten aber den Kamin an, haben da bis tief in die Nacht vor dem Kamin gesessen und über Gott und die Welt diskutiert mit unserem Pfarrer, mussten aber morgens den Waschraum dort nutzen, wo das Wasser eisig kalt und sonst gar nichts aus dem Wasser ankam. Das war, also das ist das, was meine erste Begegnung so als Teilnehmer mal auf einer Freizeit dort. Und das, den Standard gibt es aber mittlerweile nicht mehr, sondern warmes Wasser ist jetzt auch überall vorhanden.
Meine erste Begegnung war auch auf der Jungenburg, aber mit einer Mädchenfreizeit. Da haben wir es erstmal in Mädchenburg umgewandelt. Das ist ja immer ganz wichtig, wenn man unterwegs ist. Da war ich 12 Jahre alt, frisch getauft und überlegt da, wie man an den christlichen Glauben kommt. Und da waren wir nämlich auch da unterwegs. Ich erinnere mich auch noch an diesen Kamin und diesen bestimmten Kamingeruch in dieser Holzhütte. Doch, das schon. Und was ich noch zu den 10er-Bettzimmern, also wir hatten letztens auch mal eine Freizeit gehabt, da haben die gemeckert, dass das 2 Bettzimmer waren, weil sie wollten ja alle zusammen unbedingt in ein Zimmer. Also es ist ja auch nicht unbedingt jugendgemäß, dass man sagt, alle müssen in 2 Bettzimmern oder so untergebracht werden, sondern dieses gemeinsam, ne, wie damals vorm Feuer, zusammenklucken, quatschen, diskutieren, das ist auch nicht unzeitgemäß, sondern sie wollen das auch gerne. Das ist das,
was junge Menschen auch gerne wollen. Ja.
Ja, sie wollen ja die Möglichkeit haben. Und jetzt, also das Heidedorf hat ja diese 8-Bett-Häuser. Mhm. Das ist schon auch heiß begehrt, dass man sagt, oh, da möchte ich auch mal so zusammen oder bewusst auch mal als Clique oder irgendwie so. Ich persönlich brauche es nicht mehr, aber in diesem peerfähigen Peergroup-Alter von Jugendlichen mit 13, 14 ist das immer noch en vogue.
Man muss dazu wissen, also das Blockhaus hat eben tatsächlich, darum auch der Name Blockhaus, hat tatsächlich so eine stark atmosphärisch ausgerichtete, einen atmosphärisch ausgerichteten Charakter. Es ist eben tatsächlich dieses Blockhaus-System, ja, ist eben auch spürbar, auch wenn die Häuser mittlerweile aus Stein sind oder aus Beton. Sie sind aber auch holzverkleidet und das ganze Interieur, also die ganze Ausstattung, was Betten und sonst was angeht, legt jetzt schon sehr viel mehr Wert auf Atmosphäre. Wir hatten früher, ihr werdet euch noch vielleicht erinnern, ihr hier vielleicht auch die ein oder anderen am Zuhörer und Zuhörerinnen, früher das Wiesenhaus gehabt, was so ein rein funktionaler Gruppenbau gewesen ist. Also mit relativ großen und entseelten Zimmern. Ja. Die Zimmer
hellhörig
waren
groß, und alles,
hellhörig, ja. Aber sie waren blöd. Also ja. Es war nicht schön da drin. Das war vielleicht mal ein Fehler zwischendurch. Der ist aber jetzt bereinigt worden, dass die Häuser eben auch wieder, ja, mehr Atmosphäre, mehr Heimat bekommen haben, so würde ich es mal sagen. Und das, finde ich, macht den Charakter sehr stark aus im Blockhaus.
Also meine erste Erfahrung war übrigens, Internetcafé zu machen beim Landesjugendtreffen, ja, mit mit der Buchtmann-Familie damals. Wir haben immer tagelang versucht, irgendwie das Internet ins Blockhaus zu holen. Das hat nie funktioniert und dann haben wir irgendwie uns die Nächte um die Ohren geschlafen und das Landesjugendtreffen irgendwie dann verpennt, weil wir immer nachts wach waren. Das war auch eine schöne Zeit, weil ich war nie auf Konfirmandenfreizeit mit. Ich war nämlich in der Konfirmandengruppe nur mit den Mädchen und da hatte ich keine Lust drauf. Also deswegen habe ich die Verbindung nicht, aber meine Verbindung ist ähnlich alt zu dem Haus.
Ja, und so geht es vielen. Also jetzt in den Diskussionen und soll das Haus geschlossen werden oder nicht, da steckt ganz viel Emotionalität bei den Personen, unterschiedlichster kirchlicher Prägung, aber jeder hat eigentlich seine Erfahrung und ich habe selten Erfahrungen gehört von, oh, das ist ein Haus, da würde ich nie wieder hinfahren, sondern jeder hat mehrfach Erfahrungen mit dem Haus gesammelt und da geht es auch nicht darum, wie gefällt mir das Essen oder sonst wie, sondern eine christliche Identität wurde da ein Stück weit auch geschaffen und man, also nicht nur in diesem Naturerholungsgebiet, sondern also bewusst auch abgekoppelt, allein dieser lange Weg, also man denkt, man ist von der Bundesstraße ruckzuck da, muss an diesem Puten-KZ noch vorbei und dann ist es dann irgendwie gleich, sondern wirklich dieser lange Weg, der Empfang wird immer schlechter, dieses Entschleunigtsein, der Weg um See herum, also es gibt zwei Wege, das sind schon also das beeinflusst eigentlich jeden und das hat eigentlich auch viele positiv auch in ihrem christlichen Werdegang, wo sie gesagt haben, ey, das Blockhaus Ahlon gehört zu meiner Identität dazu und auch zu meinem Glauben und da fühle ich mich wohl. Das ist nicht irgendwie nur so nice to have oder ein Ort, den, ja, da kann man mal irgendwie hinfahren, sondern das wäre schon ein bewusstes Abschneiden der eigenen christlichen Identität, wenn dieses Haus jetzt fehlen würde oder wegfallen würde.
Ich glaube, es kriegt ja nochmal seine Zuspitzung in dem Kirchenbau, der dahin verzogen wurde. Also eine Notkirche, die nach dem Krieg, ich glaube, in Garrel errichtet worden ist und dort ersetzt worden ist durch einen anderen Bau. Diese Kirche ist quasi auf den Tieflader gesetzt worden und dann vor etlichen Jahren da im Blockhaus neu aufgebaut worden und hat eben den schönen Effekt, viele sagen ja, das schönste Altarbild der Landeskirche. Also man sitzt in der Kirche, guckt hin über den Altar in ein Fenster und sieht quasi, blickt in die Natur hinein und ist damit unmittelbar im Einklang mit ich will jetzt nicht so einer Naturreligion da irgendwie das Wort predigen, aber man ist einfach auf sich gestellt und in unmittelbarer Verbindung mit dem, was Natur und Leben ausmacht. Und das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Stärke auch.
Mit dem Kreuz, was so durchlässig ist, also man kann durchschauen, ist ja nicht irgendwie transparent oder so, sondern es ist nur der Rahmen des Kreuzes, dass der Blick da durchgeht.
Und wie kommt man denn da drauf, so ein Haus zu schließen?
Naja, es ist ja ursprünglich mal eins von mehreren Häusern in der Landeskirche gewesen. Also nicht alle in landeskirchlicher Trägerschaft, aber die Landeskirche hatte früher, also die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg, durchaus mehrere Häuser, die betrieben wurden. Zum Teil von Kirchenkreisen, zwei Häuser auch in eigener Regie der Kirche. Dann gab es noch die Heim-Volkshochschule, die es auch immer noch gibt, in der Trägerschaft eines Vereins. Weil natürlich kirchliche Arbeit immer Orte braucht, an denen sie auch stattfinden kann, über Gemeindehäuser und Kirchen hinaus, nämlich Freizeiten, Seminare, Tagungen, Ausflüge, alles das, was man am anderen Ort mal macht. Und das macht man, das war und ist ja in vielen anderen Kirchen eben auch bis heute üblich, macht man gerne eben auch in eigenen Häusern, weil da hat man die Atmosphäre eben in der Hand. Das ist nicht so, wenn man zu Fremdanbietern geht. So, aber es kostet natürlich Geld. Also der Unterhalt der Häuser, Blockhaus Ahlon, vielleicht an dieser Stelle schon mal gesagt, in den letzten Jahren sind dort nochmal knapp 6 Millionen Euro investiert worden in Umbau- und Ausbaumaßnahmen. Sowas kostet Geld, das Personal kostet Geld, sind da ungefähr 25 Mitarbeitende beschäftigt, die müssen ja auch von irgendwas leben. Also der Unterhalt ist nicht ganz preiswert und wird nicht durch die Gruppentarife so wieder eingespielt. Also weil man kann einfach kaum Kosten, jedenfalls nicht im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, kostendeckende Tarife nehmen von den Tagespauschalen nehmen von den Gastgruppen, sondern da muss man sich am Machbaren orientieren. Und das bedeutet, man hat eben ein Defizit, das in Größenordnung von gut 500.000 Euro dann liegt jährlich. Und das ist möglicherweise zu hoch in einer Kirche, die einen Sparkurs fährt und überlegt, an welcher Stelle sie sparen kann, zumal durch Kostensteigerungen mit Baurücklagen und Ähnlichem die Aufwendungen in den nächsten Jahren noch eher steigen werden. Also wir da reden da eher wahrscheinlich von 900.000 Euro, die da faktisch nötig sind, gerade wenn man überlegt, dass die Bauten eben auch weitergepflegt werden müssen. Das ist eben nicht jetzt einmal gebaut und hält für die Ewigkeit. Und so kommt man halt drauf zu sagen, was können wir uns noch leisten, was wollen wir uns noch leisten? Und die Entscheidung der Synode war im letzten Jahr in einem Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung, so hieß es, zu überlegen, wie man mit den beiden Häusern, in zurzeit die landeskirchliche Mittel stark reinfließen. Das ist einmal das Evangelische Bildungshaus mit Heimvolkshochschule in Rastede und das Blockhaus Ahlhorn, ob man eins dieser beiden Häuser schließen könnte oder müsste, ob man die Häuser zusammenlegt. Jedenfalls ist der Auftrag gewesen, insgesamt in diesem Bereich 300.000 Euro einzusparen. Und da hat man festgestellt, mit einem Gutachten, das kann man in der Heimvolkshochschule nicht einsparen. Da sind die Effekte geringer. Heimvolkshochschule hauptsächlich erwachsenenbildungsorientiert, kriegt massive Zuschüsse noch vom Land Niedersachsen. Das Blockhaus Ahlhorn eher auf sich allein gestellt. Da könnte man eben durch Schließung oder Veränderung der Trägerschaft möglicherweise Einnahmen für sonstige Bereiche dann generieren. Also die Ausgaben nicht mehr haben und dadurch Einnahmen für andere oder Ausgaben für andere Arbeitsbereiche freisetzen. Das war der Ausgangspunkt der Diskussion. Und diese Diskussion ist eben nicht so sehr inhaltlich im Rahmen einer Prioritätensetzung geführt worden, sondern mehr von den Summen her. Dass man sagt, also die Summe muss jetzt eingespart werden und wenn das nur so geht, dann geht es halt nur so. Zack. Sind knapp 30.000, glaube ich, Übernachtungen pro Jahr im Blockhaus Ahlhorn. Und natürlich nicht alle von kirchlichen Gruppen. Das ist klar, da kommen auch andere, Musikgruppen aus kommunalen Zusammenhängen, da kommen Schulen. Das ist schon richtig, aber es kommen natürlich auch viele kirchliche Gruppen. Und meine These ist ja, dass auch weltliche Gruppen, die da unterkommen, immer ein Stück davon abbekommen oder merken, dass es sich um einen kirchlichen Träger handelt, weil einfach das Haus als solches so ausstrahlt. Aber das wird eher als, herbeigeredetes Argument betrachtet.
Das ist immer mehr so eine wirtschaftliche Diskussion. Ja, genau. Ist eigentlich an irgendeiner, so ein schlauer Pfarrer sagte letztens mal zu mir, er sieht das Blockhaus bzw. Tagungshäuser insgesamt, Tagungshäuser der Landeskirche, mehr so als Gemeindehäuser der Landeskirche an. Das ist ja ein bisschen so, wie du auch sagst. Also man braucht Orte, wo irgendwas stattfindet und das finde ich auch total gut. Ist irgendwann mal diskutiert worden, dass auch ein Gemeindehaus in einer Kirchengemeinde natürlich sich wirtschaftlich in der Regel gar nicht von alleine trägt, geschweige denn eine Kirche. So, wenn man es als Gemeindehaus der Landeskirche ansehen würde, dann muss es sich ja gar nicht tragen.
Genau, diese Debatte wird so natürlich nicht geführt, weil man selbstverständlich davon ausgeht, dass Kirchen notwendig sind, um Gottesdienst zu feiern und Gemeindehäuser nötig sind, damit Gemeinden sich versammeln können. Es würde erstmal, glaube ich, niemand auf die Idee kommen zu sagen, wir verkaufen unser Gemeindehaus und der Frauenkreis trifft sich im Dorfgemeinschaftshaus oder sowas. Das ist nicht... noch nicht. Kann sein, dass wir irgendwann mal in diese Diskussion kommen, aber noch nicht die Diskussion. Zumal natürlich, es sind ja auch unterschiedliche Töpfe. Also die Gemeindehäuser gehören den Kirchengemeinden vor Ort und die bestimmen selber, ob sie dürfen oder nicht. Aber der Vergleich ist gut, weil in der Tat solche Häuser, die Tagungshäuser auf der landeskirchlichen Ebene, so etwas wie, sehe ich auch so, sowas wie Gemeindehäuser sind, an denen eigene Arbeit auch selbstbestimmt stattfindet. Wenn ich irgendwo mit einer Gruppe zu Gast bin bei einem anderen Träger, muss ich mich immer orientieren an den Vorgaben, die dieser Träger mir nun bietet. Ich kann also auch Einrichtungen nicht nach meinen eigenen Wünschen gestalten. Wenn ich selber aber Träger einer Einrichtung bin, dann kann ich auch reagieren auf die Notwendigkeiten, die veränderte kirchliche Arbeit vielleicht mit sich bringt und sage, ich kann neue Räume einrichten oder kann zum Beispiel auch Kirchenräume verändern, kann einfach durch das Angebot, was ich kirchlichen Gruppen mache, auf die aktuelle Entwicklung in der kirchlichen Arbeit reagieren. Das kann ich machen, wenn ich es selber in der Hand habe. Das kann ich nicht machen, wenn ich sage, ich gehe in die Jugendherberge oder in ein Hotel und mache da meine Tagung.
Naja, und wir hatten ja in Delmenhorst, hat sich ja eine Kirchengemeinde zum ersten Mal in unserer Landeskirche ja zugunsten der Jugendkirche aufgelöst. Da mussten Kirchengesetze umgeschrieben werden. Also das gab es ja vorher auch noch nicht, weil man festgestellt hat, sie ist eigentlich de facto, wird sie nur noch am Leben gehalten von wenigen Menschen. Da findet nicht mehr wirklich Gemeindeleben statt. Und im Umkreis von 1 bis 2 Kilometern sind umliegende andere Gemeindehäuser, wo es kein Problem war, Menschen da noch aufzunehmen, also Frauengruppe oder was auch immer, die gab es da ja noch nicht mal. Also ist eigentlich möglich. Und wenn ich mir die Oldenburgische Kirche anschaue, in manchen Flächenvernetzungen, wo es durchaus machbar ist, der Weg ist vielleicht 2 Kilometer weiter, aber es gibt ein Haus, was dich 24 Stunden, 7 Tage die Woche frequentiert ist, da mit weiteren Gruppen reinzugehen. dann ist da durchaus noch Potenzial da.
Ich glaube auch, dass wir da hinkommen werden in den nächsten Jahren. Es wird gar nicht anders.
Genau, die Not ist noch nicht, jetzt noch nicht groß genug. Und dann schiebt man natürlich erstmal ein Haus ab, was weiter weg ist. Das betrifft mich noch nicht in meinem Gemeindeleben oder in meinem Alltag, weil da war ich vielleicht 2-3 Mal. Es tut mir zwar emotional leid, weil ich habe positive Erinnerungen an Ahlhorn, aber mehr denn auch irgendwie auch nicht. Die Gemeinde, wo ich dann vielleicht hingehen könnte, direkt vor meiner Tür, aber es nicht tue, am Sonntag oder so, die liegt mir vielleicht dann doch nochmal irgendwie näher.
Klar, ich habe für die Arbeit der auf der landeskirchlichen Ebene ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Und wenn ich sparen muss oder kürzen muss, dann muss ich halt bestimmte Arbeitsbereiche reduzieren oder einstellen. Tue ich das nicht, muss das Geld woanders herkommen. Und das ist natürlich das Problem für die Kirchengemeinden. Ich könnte natürlich sagen, okay, dann kriegen die Kirchengemeinden weniger Geld zur Verfügung, damit die Landeskirche mehr bezahlen kann. Das wird aber wird natürlich auch in der Kirchengemeinde keiner wollen. Das ist völlig klar, weil viele Kirchengemeinden jetzt schon, die haben die Zuschüsse, also die Umlage bitter nötig und müssen das auch haben für ihre eigene Arbeit. Und dass denen das Hemd näher ist als der Rock, kann ich total gut nachvollziehen. Also es ist eher die Frage der Prioritätensetzung auf der landeskirchlichen Ebene. Also welche Entwicklung sehen wir da? Aber auch welche Funktion, welche Verantwortung haben wir auf landeskirchlicher Ebene durch die Bereitstellung solcher Orte für die Aktivitäten von Kirchengemeinden, von Jugendarbeit, aber auch von anderen Trägern. Also ich denke mal zum Beispiel an die Klassentage, also das, was Schulklassen, die zu sowas wie Einkehrtagen, Besinnungstagen oder eben thematischen Angeboten ins Blockhaus kommen, auch in kirchlicher als kirchliche Veranstaltung. Das ist erst primär keine kirchliche Veranstaltung im engeren Sinne, aber die Kontaktfläche von Jugendlichen zur Kirche ist an der Stelle ausgesprochen groß. Und die Frage ist, wenn wir das weiter abschneiden, ob wir so einen Ort ersetzen können. Also ob Klassentage, möglicherweise in kirchlicher Trägerschaft, in einer Jugendherberge, die gleiche Strahlkraft haben wie im Blockhaus Ahlhorn. Und aufgrund des besonderen Ortes im Blockhaus würde ich das bezweifeln. Ich glaube, dass der Ort eine ganze Menge mitträgt. Und du hast es vorhin so gesagt, jeder hat so seine Geschichte damit. Und das ist ja tatsächlich so, wenn man mal mit Oldenburger und Oldenburgerinnen redet, so und zwar durch die Bank, also mit der Kriegsgeneration bis heute, also wer da noch lebt, wer in der evangelischen Kirche aktiv gewesen ist, kennt das Blockhaus Ahlhorn aus eigener Anschauung und häufig mit sehr emotionalen Berichten auch, weil viele Menschen da was erlebt haben, was sie geprägt hat. Also entweder Glaubenserfahrung, aber also selbst der erste Kuss von Freund und Freundin oder sowas ist ja etwas, was man auch mit solchen Orten möglicherweise verbindet. Und auch das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist auch etwas, was wir wahrnehmen müssen. Also dass es eine Verbindung hat zum Leben von Menschen.
Ich glaube, wenn man ein Crowdfunding-Projekt jetzt aufstellen würde und zu sagen, zahlst du lieber deine Kirchensteuer oder nimmst du sie raus und steckst du sie da rein? Also würden viele Menschen, ich brauche einen bewussten Bezug, für was ich dann auch irgendwie Geld ausgeben würde. Also nicht umsonst, weiß ich nicht, bei den Baptisten oder in anderen freikirchlichen Gemeinden, wo ich weiß, okay, oder wir waren jetzt in Brüssel bei der deutschen Gemeinde, die davon angewiesen sind, dass Menschen auch bewusst spenden, zum Teil auch viel, den Wechsel, damit das kirchliche Leben da sind. Und wenn sie einen Sinn darin sehen, also wir hatten jetzt eine Kollektenverkündung von 1.500 Euro vom letzten Gottesdienst. Da haben unsere Jugendlichen, die mit waren in Brüssel, gesagt, in einem Gottesdienst? Ja, weil dann...
Also bei uns ist es so 7,65 Euro. Ja,
genau. Und weil sie halt ausgerechnet haben, oder sie wissen, als Gemeinde weiß ich, wie viel braucht die Gemeinde, damit sie am Leben erhalten wird. Und was ist es mir wert, dass ich dann da irgendwie was dazu beitrage? Das war das eine. Das andere, was du vorhin noch gesagt hast, dieser bewusste Auftrag, der damals in den 40er Jahren oder Ende der 40er Jahre kam, Demokratie einzuüben, einen Ort zu schaffen, demokratisch auch ein Miteinander zu pflegen. Das bietet, finde ich, an so einem besonders spirituellen Ort mit all seinen Gegebenheiten auch nochmal was anderes als in der Jugendherberge, wo man vielleicht noch so einen Klassenraum irgendwie belegen kann und mal so eine Gruppenerfahrung. Also nicht umsonst ist die Erlebnispädagogik auch gewachsen oder Programmpunkte, wo wir sagen, okay, das schweißt zusammen, aber auch das Miteinander. Und dazu gehört auch das Heidedorf mit seinen Achterzimmern oder was auch immer man irgendwie braucht für seine Gruppe, um auch Demokratie einzuüben. Und das sehe ich sonst flächendeckend jetzt erstmal nicht so. Oder auch nicht anders. Und da ist die Frage, möchte Kirche das wirklich abschneiden oder sich auch von, ich finde, das ist ein Auftrag, den sie uns damals erteilt haben. Also den hätte man ja auch schriftlich festhalten können und sagen, ihr verpflichtet euch, wir geben euch das Haus und ihr verpflichtet euch, verdammt nochmal, ihr habt schon euch weggeduckt in Zeiten des Nationalsozialismus und ihr habt euch jetzt zu verpflichten, aufkommender Rechtspopulismus in Deutschland. Es wird immer mehr. Und kann man nicht auch dazu beitragen, dass wir da dem Ganzen entgegenwirken?
ich bedauere sehr, dass wir über die Jahre oder Jahrzehnte diesen historischen Ort aus dem Blick verloren haben, ein bisschen. Der erste Heimleiter, der da war, Rolf von der Dovenmühle, ein richtiges Original, der über viele, viele Jahre, Jahrzehnte ja dieses Haus geleitet hat, hat immer wieder darauf insistiert. Der hat Gruppen immer wieder darauf hingewiesen, hat immer gerne berichtet über die Geschichte des Hauses und so und hat sehr an diesem Grundgedanken auch gehangen, also zu sagen, Leute, das ist eine Verpflichtung, die wir da haben, die können wir nicht einfach loslassen. Ich glaube, dass sich das dann in den 80er, 90er Jahren deutlich ausgeschlichen hat, weil das auch nicht mehr so en vogue war, vielleicht auch nicht mehr so dran war in der Phase und wir den Punkt ein bisschen verpasst haben, also mit dem Wiederaufflammen rechten Ideologien in unserer Gesellschaft den Punkt verpasst haben, wo wir gesagt haben, Moment, wir haben ja eigentlich einen Ort, wo wir ganz bewusst auch Stellung beziehen können, wo wir uns auch bewusst verhalten können. Den haben wir noch nicht erreicht. Ich habe mal mit einer Kollegin drüber gesprochen, wie schön es eigentlich wäre, wenn man so etwas wie einen historischen Ort im Sinne eines Museums oder sowas da einrichten würde. Also einen Raum, der einfach nochmal auch bewusst macht, was für ein Ort dieser Ort ist. Das haben wir vielleicht verpasst. Vielleicht würde sonst noch deutlicher werden, wie die Verbindung an der Stelle sein könnte. Ich glaube trotzdem, dass diese Demokratieerziehung bis heute da stattfindet, weil in der Tat das, was wir in der Jugendarbeit erleben und machen, ist nichts anderes, als Leute zu mündigen, aufrechten Demokraten zu erziehen. Insofern stehen wir in der Tradition.
Aber so einen bewussten Stolperstein, also wie man ihn in manchen Städten dann irgendwie auch sieht, ist, glaube ich, vielen Besuchern gar nicht so bewusst, die da irgendwie auch so hinkommen. Und das dann.
Genau.
Ja, das ist das eine, also wirklich unsere Vergangenheit aufzuarbeiten, aber im Moment ist ja es auch sehr umwog, sich um seine Schöpfung zu bemühen, auf die Straße zu gehen und sich für Natur- und Umweltschutz einzusetzen. Und auch das ist ja eigentlich unser christliches Auftragsgut, sich um die Schöpfung zu bemühen. Und auch da sehe ich das Block aus Ahlhorn ganz weit vorne im Vergleich zu allgemein gebauten Tagungshäusern, die vielleicht energetisch aufgestellt sind oder irgendwie sowas, weil die Sachen regional bezogen werden, weil auch da man sich bemüht, die Schöpfung zu bewahren, weil man in der Schöpfung lebt. Also dieses Haus ist nicht auf Beton gebaut und drumherum ist vielleicht 2-3 Bäume gepflanzt, um die CO2-Bilanz ein bisschen hochzuhalten, sondern es ist bewusst in die Schöpfung reingesetzt. Und miteinander dann halt auch. Und viele erlebnispädagogische Programmpunkte zielen ja auch darauf, die Natur kennenzulernen und alles. Und auch das ist ein Bildungsauftrag, der im Moment nicht zu verachten ist und eigentlich ja auch gewollt ist, von Gesellschaft auch gewollt ist.
Wir haben dann einen Waldpädagogen, der mit den Gruppen arbeitet, ganz bewusst und dem Schöpfungsaspekt völlig klar. Ja. Und tatsächlich, Natur ist da, man kann ja gar nicht entgehen, zum Beispiel den Mücken, die da im Sommer zu Tausenden oder Millionen ihr Unwesen treiben.
Aber, und wie geht es jetzt weiter? Das ist ja die große Frage. Also es ist wichtig, ja. Aber...
Also der Vorschlag war primär nicht das Haus zu schließen, sondern dass die Kirche sich aus der Trägerschaft verabschiedet. Also es ist so, dass das Haus bis in die 60er Jahre diesen Jahrhunderts in einem Erbpachtvertrag an die Kirche gebunden ist. Der Vertrag ist vor wenigen Jahren auch nochmal erneuert worden. Und man möchte das verändern und sucht einen neuen Träger. Jemand, der vielleicht unter anderen Bedingungen das Haus wirtschaftlicher führen kann. Jedenfalls so, dass die Last nicht mehr bei der Kirche liegt. Das war das ursprüngliche Ziel, mit dem die Synode halt konfrontiert worden ist, also das Kirchenparlament sich dazu entscheiden muss. Kam dann ein Gegenvorschlag oder ein nicht ein Gegenvorschlag, sondern eine Abänderung dahingehend, dass man gesagt hat, es wäre gut, wenn auch weiter, also wenn ein Träger, eine Trägerschaft gefunden wird, wo auch weiterhin die kirchliche Arbeit in Ahlhorn stattfinden kann. Also wenn im Grunde der spirituelle Ort auch erhalten bleibt und die Vielfalt der Arbeitsformen, die kirchlicherseits dort geprägt sind, auch weiterhin möglich sind. Also das sollte bei der Auswahl eines möglichen nachfolgenden Trägers eine Rolle spielen, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass da auch Träger vielleicht auftauchen, die mit Kirche gar nichts am Hut haben. Und dann ist die Frage, wohin mit unseren eigenen Maßnahmen an der Stelle. Also das war so die eine Geschichte. Und das zweite Element war, zu gucken, inwieweit man Belegungsformen nochmal verändern kann. Also wie kann man neue und andere Zielgruppen gewinnen für Aktivitäten im Blockhaus. Das ist natürlich etwas, was sowieso immer Thema ist. Und wie kann man die Rechtsform vielleicht so verändern, dass eine perspektivisch eine andere finanzielle Ausstattung oder ein geringeres Defizit möglich ist? Das ist jetzt ein Prüfauftrag für die nächsten 2 Jahre. Also in 2 Jahren soll der Oberkirchenrat der Synode dazu berichten. Jetzt kann man sagen, naja, was ist damit gewonnen? Also weil erstmal ist das Haus nicht gerettet, sondern es ist klar, es ist einfach, die endgültige Entscheidung ist vertagt. Aber der Vorschlag, der Beschlussvorschlag war ja ursprünglich zu sagen, wir trennen uns auf jeden Fall und wir suchen jetzt einen Träger. Und jetzt besteht immerhin noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bleiben in der Trägerschaft, wir finden vielleicht Partner in der Trägerschaft, auch das ist ja eine Möglichkeit, oder wir ändern die Rechtsform, aber in einer kirchlichen Trägerschaft so, dass wir wirtschaftlich anders über die Runden kommen. Das ist eine interessante Perspektive für beide Seiten, also sowohl für die Beschäftigten im Blockhaus, die da möglicherweise nochmal ihre Stellen anders gesichert sehen als bei dem ursprünglich vorgesehenen Beschluss. Aber es ist vor allem auch interessant für die kirchlichen Gruppen, die das Haus weiterhin nutzen wollen für ihre Aktivitäten, die einfach da ihre Maßnahmen mit Jugendlichen eben, aber auch bis heute auch immer noch mit Erwachsenen da durchführen wollen. Und ich finde, das ist in jedem Fall wert, da nochmal genauer hinzugucken. Ich hoffe sehr, dass es jetzt gelingt, die richtigen Leute in diese Denkprozesse zu bringen, weil es natürlich gar nichts bringt, wenn nur der Oberkirchenrat, also mal rein verwaltungsseitig, sich da über Gedanken machen soll, sondern da müssen jetzt Leute ran, die aus einer praktischen Ebene Erfahrung mit sich bringen oder einfach Netzwerker, Netzwerkerinnen sind und einfach auch mit unkonventionellen Ideen da mal reinspringen und auch einen Überlebenswillen für das Haus mitbringen. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Diejenigen, die für die das Blockhaus beliebig ist, die sagen, ob nun Blockhaus oder Jugendherberge oder irgendwas anderes, völlig egal, wir brauchen sowas nicht, die werden nicht mit dem nötigen Herzblut an Lösungen arbeiten. Und es braucht Leute, die erkennen, dass das Blockhaus Ahlhorn ein besonderer Ort ist, wie es ja auch manche anderen Orte eben gibt, auch in kirchlichen Häusern, wo man sagt, das hat einen besonderen Wert, das hat einen besonderen Akzent, der ist nicht beliebig wiederherzustellen an anderen Ecken. Und da lohnt es sich vielleicht auch tatsächlich Geld reinzustecken. Das ist ja auch die Idee der Landeskirche durchaus gewesen. Man wollte ja nicht das Geld völlig einsparen, sondern es ging erstmal nur um die Einsparsumme von 300.000. Es war völlig klar, dass das Haus darüber hinaus auch defizitär wäre, also weiteren Zuschüsse nötig wären. Es geht nicht darum, dass die Kirche sagt, wir wollen da gar nichts mehr bezahlen, sondern sie wollen die Zuschüsse begrenzen. Also wenn das die Perspektive ist, dann ist da vielleicht auch noch eine Entwicklung möglich. Auf der anderen Seite muss man sich auch klar machen, es sind da weitere bauliche Maßnahmen natürlich erforderlich, weil einige Häuser auch noch immer alt und ja, vielleicht nicht gerade abgängig sind, aber zumindest renovierungsbedürftig.
Also könntest du jetzt eine Crowdfunding-Kampagne starten?
Ja, ich bin doppelt angefixt. Also das. Ich wollte schon immer mal eine Kampagne starten. Und den Stolperstein. Also das ist eigentlich ein tolles Spielfeld für Jugendarbeit. Also da mal irgendwie so eine Aktion zu machen und sei es irgendwie, dass man eine Hütte selbst hinbaut, wenn man nicht den Raum dafür irgendwie hat. Man kann ja Raum schaffen. Aber da Besucher nochmal drauf aufmerksam, Schulklassen oder irgendwie so, die Lehrer wissen das doch gar nicht, die da hinkommen. Ja. Weil das steht nicht in dem Prospekt drin, das ist auf der Website nicht erkennbar. Und also diesen demokratischen Grundauftrag, dieses Mitgeben und vor allem, was mich immer sehr bewegt, ist, dass wir damals diese Chance bekommen haben. Also ne, von den Alliierten und allen, die gesagt haben, wir setzen euch jetzt hier hin und ihr kriegt dieses Haus und liebe Kirche, das ist euer Auftrag, eure Chance und jetzt macht was draus. Also diesen Gedanken finde ich so spannend und wie kann man das aufrechterhalten, zusammen mit dem Aufkommen, also ja, da könnte was draus werden.
Also wir haben ja...
wir können auch Uwe reinsetzen, denke ich gerade, und immer wenn man eine Münze reinschmeißt, was für das Haus total gut ist, erzählt Uwe eine Geschichte von damals. In so einem Sessel. Du kriegst auch guten Kaffee dafür. Das läuft im Märchenwald auch super.
Ich kann das auch auf Band aufnehmen, das geht schon.
Wir haben ja seit den 90er Jahren Spuren suchen, Spuren sichern in Bergen-Belsen gemacht. Also über die Jugendverbände im Landesjugendring, auch mit starker Beteiligung der Evangelischen Jugend Oldenburg. Auf dem Gelände des Konzentrationslagers Bergen-Belsen bauliche Reste gesichert und damit aber auch Geschichte verbunden, also Geschichtsforschung, wenn man so will. Ich glaube, es würde sich lohnen, so ein Spurensucheprojekt im Blockhaus Ahlhorn auch zu initiieren. Es gibt eben auch durchaus interessierte Geschichtsforscher in der Region, die da was beisteuern können. Mhm. Es gibt möglicherweise auch noch Zeitzeugen, die allerletzten, die man greifen könnte, die zumindest auch aus der letzten Phase des Krieges auch noch was mitbekommen haben. Wie auch immer, aber Dokumente gibt es zumindest noch. Und ich finde auch, dass bedauerlich wäre, wenn das Blockhaus an der Stelle geschliffen wird. Also wenn nicht mehr klar wird, dass auch im Oldenburger Land die Geschichte des Nationalsozialismus solche Orte hat, also an denen sich Dinge auch festmachen. Und wir müssen uns bitte schön klar machen, Oldenburg gehört nicht zu den Mitläuferregionen, sondern das Oldenburger Land war auch Vorreiter, wenn es darum ging, den Nationalsozialisten den Weg zu bereiten. Auch daraus erwächst ja nochmal eine besondere Verantwortung.
Also mir war es ja so auch nicht klar, ne? So hundertprozentig. Also von daher muss Farina da jetzt mal ran.
Ja, ja.
Naja, und also jetzt sind 2 Jahre, die wir letztlich noch dafür nutzen können, zu zeigen, warum der Ort für uns als Jugendarbeit doch sehr wichtig ist, warum er aus historischen Gründen wichtig ist und warum es letztlich keine rein wirtschaftliche Entscheidung sein darf und kann. Also wirtschaftlich werden die wenigsten von uns das so richtig umfänglich beurteilen können, aber wir können es zumindest inhaltlich beurteilen und unsere Meinung dazu sagen. Das finde ich schon.
Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Genau. Das muss man irgendwann entscheiden, was man will und wo man auf Zukunft Schwerpunkte setzen will. Mhm. Und natürlich kann es auch eine Entscheidung geben, die sagt, wir haben zu wenig Aktivitäten, die den Ort wirklich zwingend benötigen. Also wenn Aktivitäten beliebig werden, dann würde ich auch sagen, okay, dann kann man sich auch über andere Orte verständigen, bevor man vielleicht in einem Ort, in dem man auch in Bezug auf bauliche Maßnahmen über Gebühr investieren muss, weil na, ist klar, wenn ich ein Tagungshaus habe, wo alles unter einem Dach ist, dann ist es einfacher zu bewirtschaften, als wenn ich auf einer größeren Fläche in verschiedenen einzelnen Häusern die Sachen untergebracht habe, weil allein das, was durch Verschmutzung und Reinigungsaufwand und sonst was da zusammengetragen wird, einen höheren Aufwand bedeutet. Also das heißt, das steht gegen den Effekt von Naturerlebnis, aber auch von Geschichtserlebnis, von Abgeschiedenheit, von religiöser Erfahrung, die man da machen kann. Das muss man abwägen und dann muss man zu einem Ergebnis kommen, das, wenn ich es mir wünschen dürfte, eben heißen würde, okay, es ist uns so viel wert, dass wir dafür auch zukünftig Geld ausgeben mögen und gucken, wo wir es an anderer Stelle dann einsparen. Wenn der Ort weg ist, kommt er nicht wieder. Das ist eben der Punkt und er ist nicht beliebig herstellbar. Man kann solche Orte mit so einer Geschichte, und zwar jetzt nicht nur in Bezug auf den Nationalsozialismus, sondern auch in Bezug auf die Verortung in der Fläche. Also wir sind da mitten in einem Landschaftsschutzgebiet. Wenn man könnte nirgendwo mitten in einer Teichwirtschaft, mitten im Wald, jetzt so ein Paradies aufbauen und sagen, wir machen da Jugendbildung. Das würde man baulich nie genehmigt kriegen.
Ja, genau, wenn Synode in 2 Jahren entscheidet, wir machen es zu und sagt, in 4 Jahren sagt irgendjemand, oh, wir bräuchten mal so einen Ort, dann haben sie halt verloren. Ne? Ja. Vielen Dank. Farina macht jetzt eine Kampagne oder noch andere coole Sachen. Ich merke schon, ich muss mitmachen. Vielen Dank, Uwe, für diesen geschichtlichen Ausflug auch und deine Einschätzung. Und wir werden wahrscheinlich nochmal übers Blockhaus sprechen.
Vielleicht podcasten wir mal aus dem Blockhaus.
Dann hört man so Vögelgezwitscher. Vielleicht podcasten wir mal aus dem Blockhaus.
Man könnte ja sogar streamen, weil
die Internetverbindung
ist sehr gut.
Wir haben ja die letzte Vollversammlung der EU auch da gemacht mit tatsächlich so einem online-basierten System und es funktioniert. Also auch ohne Edge, weil Edge gibt es ja gar nicht. Gibt es ja im anderen Haus übrigens auch nicht. Also wir werden mal gucken und alle auf dem Stand halten, würde ich sagen.
Dann bis zum nächsten Mal.
Noch einen schönen Tag. Genau. Uwe, vielen Dank für den Kaffee, für die
Wahl. Über den wir jetzt immer noch nicht geredet haben, aber gut,
danke. Immer noch nicht.
Kommt ihr nochmal wieder und müsst nochmal Rhabarber.
Und dann verstehe ich vielleicht auch den Becher, den ich gerade trinke. Ja.
Geheimnis, lieber Geheimnis.
Sollen wir noch ein Foto davon machen?
Oh ja, Foto müssen wir auch machen.
Und ich muss erst zum Friseur. Das geht nicht.